Universität Hamburg.
Vielen Dank für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich möchte also über unser Projekt sprechen, zahnmedizinische Demonstrationen online. Und da aktuell so sehr viel mit Demonstrationen ist, wie man sieht es ja auch hier wieder, habe ich mir gedacht, ich schreibe mal noch eigentlich ein bisschen was drunter, um was es eigentlich geht. Also es geht nicht um die Demonstration, dass unsere Studierenden nicht mehr auf die Straße gehen, das alles von zu Hause machen, sondern die waren natürlich am Dienstag, war das glaube ich, auf der Straße mit gewesen. Hier geht es mehr um die Demonstration in dem Sinne, dass was präsentiert wird, vorgeführt wird. Und das haben wir versucht wegzubringen von diesen Massenveranstaltungen hin zu eben etwas mehr online-basierten mit Nutzung von neuen Medien. Zahnmedizin ist nicht jetzt wie Medizin sehr theoriegeleitet, sondern Zahnmedizin hat gewisse Eigenarten. Auf der einen Seite, wie alle Sachen, die man studiert, ein hohes Maß natürlich an theoretischem Wissen und Fähigkeiten, was man sich anlernen muss, dafür sind Vorlesungen ganz gut geeignet, Seminare kann man auch nehmen, das funktioniert einigermaßen. Der Punkt ist aber, Zahnmedizinstudenten lernen sehr viel praktische Fähigkeiten oder Fertigkeiten und das eigentlich mit dem ersten Tag, in dem sie ins Studium reinkommen. Ab dem siebten Semester dürfen die Studierenden an Patienten arbeiten, dürfen an Patienten Arbeiten durchführen. Und wenn Sie sich selber mal vorstellen, wie so groß Ihre Zähne sind, jetzt Ihre beiden Finger dazu und Sie sollen da irgendwie mit kleinen Instrumenten irgendwas dran machen. Und in der Regel ist das, was wir machen, auch irreversibel. Also wenn einmal ein Zahn was weggenommen ist, dann ist es weg. Wieder antragen lässt sich normalerweise nicht, so weit sind wir noch nicht. Das heißt, die müssen da sehr viel lernen. Und nicht nur eben geschickt zu sein, sondern auch noch diese Arbeitsabläufe selbstständig nacheinander durchführen können, wissen, was der Reihe nach passiert, mit welchen Medikamenten man da was machen muss und mit welchen Techniken. Das ist normalerweise problematisch, weil die Kombination dieser unterschiedlichen Kompetenzen so diesen klassischen Lehrveranstaltungen kaum zu verwirklichen ist. Wenn mich hier vorne hinstellen und erzählen jetzt, wie Sie irgendwas Kleines da Friemliches schnitzen sollen, das werden Sie nicht sehen, das werden Sie nicht mitnehmen. Ich habe ja auch Zahnmedizin studiert gehabt. Und wir hatten dann immer so Demonstrationen, der Raum war ungefähr so groß wie hier, war voll mit Studierenden, vorne saß jemand, eine Videokamera darauf, man hat dann am Monitor irgendwas gesehen, meistens unscharf oder die Hand war davor und das ging dann 2 Stunden lang. Am Anfang war man natürlich aufmerksam, irgendwann ist man halb eingeschlafen, die Luft im Raum wurde auch immer schlechter und man hat mitgeschrieben fleißig und einen Tag später, wo man es dann durchführen sollte, guckt man seine Mitschriften an, ich habe auch eine sehr schlechte Schrift, muss ich zugeben. Aber ich wusste nicht mehr, um was es eigentlich ging. So die ersten 5 Minuten waren noch da, aber später war das eigentlich alles weg. Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, wenn die Studierenden so einen Kurs haben, der über 4 Wochen geht und einmal pro Woche so eine Präsentation bekommen, erzählt bekommen, wie sowas abzulaufen hat und das dann die ganze Woche lang behalten sollen, anwenden sollen, das kann eigentlich nicht funktionieren. Sodass wir uns gesagt haben, wir müssen daran irgendwas ändern. Und die Zielstellung war nun, dass wir einerseits natürlich ein didaktisch hochwertiges Lehrkonzept entwickeln würden und das sollte permanent verfügbar sein für die Studierenden und wenn möglich natürlich auch online, sodass man von jeder Seite darauf zugreifen konnte und nicht mehr darauf warten musste, dass irgendwann mal jemand da vorne sitzt, der einem sowas letztendlich dann verkauft. Und weiteres Ziel war, was ich vorhin auch schon sagte, diese zeitliche Lücke, die sich ergab zwischen dem Wissenserwerb, weil jemand da so einen Frontalunterricht macht, und der Wissensanwendung, wenn man das praktisch umsetzen muss und sozusagen zu schließen und gleichzeitig den Studierenden aber auch die Möglichkeit zu geben, wenn sie irgendwas nicht verstanden haben, nochmal nachzulesen, mehr Informationen zu bekommen, wenn sie es interessant finden und auch noch so ein paar kleine Kontrollen mit einzubauen. Ich habe jetzt nicht so die schönen Präsentationen wie der Kollege vor mir, ganz einfach, weil wir nicht so viele schöne Bilder gemacht haben. So sah das bei uns letztendlich aus, das jetzt nicht dazu. Ich komme gleich nochmal dazu, wenn ich Zeit habe, kann ich es Ihnen auch online zeigen, wie das funktioniert hatte. Wir hatten jetzt uns überlegt, wie könnte jetzt ein optimales didaktisches Konzept für die Studierenden aussehen. Und hatten gesagt, okay, wir können 3 Teile bilden. Ein Teil waren jetzt die klassischen Videoaufzeichnungen von diesen Demonstrationen. Dazu muss man sagen, um es optimal zu gestalten, was unser Anspruch war, hatten wir das nicht jetzt wie vorher bei den Demonstrationen von einem durchgängig machen lassen, sondern es wurde alles in extra Tagen, Wochen schweißtreibender Arbeit neu aufgenommen mit Studierenden der HFBK oder HTBK, also jedenfalls Filmstudierenden mit dem entsprechenden Equipment, optimal ausgeleuchtet, optimal aufgenommen, für optimale Größe, sodass sozusagen die Videos exzellente Qualität hatten. Die wurden natürlich digitalisiert, umgerechnet, dass man die auch runter oder dass man die streamen kann, ohne dass man Ewigkeiten warten muss. Und dann auch online verfügbar gemacht. Ein zweiter Punkt war, der Kollege, der hauptmaßgebend hier beteiligt war und auch sozusagen das didaktische Konzept mitentwickelt hatte, promoviert gerade im Bereich Serious Games und hat dann überlegt, ja, wie können wir eigentlich so noch ein paar Aspekte mit reinbauen, so die Studierenden zu motivieren, sowas anzuschauen. Und das waren dann im Endeffekt Lernzielkontrollen. Das klingt immer so ein bisschen hart, wir bauen die Kontrolle ein, ohne das geht es nicht weiter. Aber das ist so wie bei Super Mario, man kommt von dem einen zum nächsten Level, man kommt immer weiter und hat so gewisse Anreize, letztendlich das anzuschauen. Bevor wir das entwickelt haben, habe ich natürlich auch geschaut, was gibt es sonst so, was haben andere gemacht. Es gibt sehr viele Lehrfilme, die Ähnliches beinhalten, was wir auch gemacht haben. Also vom Inhalt gar nicht so weit weg sind, aber eben dann 2 Stunden am Stück. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, oder ich habe es auch versucht, wirklich so einen Film mal anzuschauen, aber so nach 20 Minuten war Schluss. Also ich bin dann irgendwie müde geworden, habe dann auch keine Lust mehr gehabt, ich wusste auch gar nicht mehr, um was es eigentlich dann so ging. Die waren super gemacht, super zusammengeschnitten, aber 2 Stunden guckt keiner an. Wenn man das hier nimmt, ist es immer so, es ist immer was Abwechslung dabei, es kommt wieder ein neues Video, es kommt wieder eine neue Frage, man muss wieder mal nachdenken, man kann Zusatzinformationen bekommen, was letztendlich unser dritter Punkt war, sodass eine gute Abwechslung war. Und hierbei, wenn man das so durcharbeitet, sind 2 Stunden schnell mal vorbei und es war nicht langweilig und hat, glaube ich, viel mehr gelernt. Diese weiterführenden Lehrinhalte waren optional, mussten die Studierenden nicht anschauen. War einfach so, wir hatten festgestellt, es gibt viele Aspekte in den Kursen, die werden immer wieder nachgefragt. Also jemand von Ihnen, der Zahnmedizin studiert hat? Wahrscheinlich nicht. Macht ja nichts. Kann man ja noch nachholen. Aber es ist dann immer so, dann sitzen hier vorne vielleicht so 2 Assistenten, der Raum ist voll, wie jetzt Stühle hier sind, alle arbeiten da fleißig, kommen dann immer hier vor, fragen dann irgendwas, wie funktioniert das, zeigen was und man erzählt dann hier vorne 50 Mal, nein, so geht es nicht. Und das waren die ganzen Sachen, die wir dann gesammelt haben und letztendlich auch mit da eingefügt haben. Und das Feedback der Betreuer war wirklich so, dass die grundlegenden Probleme, die jetzt in diesen Kursen aufgetreten sind, deutlich weniger geworden sind. Wenn Sie sich das angucken, dann ist das nicht ganz so schön gegliedert wie bei den Kollegen. Nichtsdestotrotz, Sie sehen, wir hatten immer gewisse Fragestellungen gehabt. Sie sehen das immer hier mit diesen besonderen Zeichen. Und danach kamen immer die Komplexe, die danach erst freigeschalten wurden. Und weil die Assistenten in den Kursen gemeint haben, ja, die Studierenden kommen oftmals auch in den Kurs rein oder beginnen die Arbeit, ohne eigentlich zu wissen, was sie da tun, haben wir gesagt, okay, dann gibt es halt auch eine Eingangsfrage. Wer die Eingangsfrage nicht geschafft hat, der konnte die Videos auch nicht schauen. Und ich wusste jetzt natürlich nicht, wer immer in den Kursen drin war. Man hat gesehen, wie viele User letztendlich dabei waren. Am Schluss waren mehr User dabei als Studierende im Kurs. Also denke ich, dass irgendwie das alle schon gesehen hatten. Und wenn man gefragt hat, ob die das hier hinten angeguckt hatten oder dazu was gefragt hatten, dann war das meistens der Fall. Also wir denken, dass das soweit gut funktioniert hatte und wir denken auch, dass diese Art der Aufteilung, diese etwas mehr Zergliederung, Zerstückelung ein guter Ansatz war, um die Studierenden dazu zu bringen, die Sachen letztendlich durchzuführen. Bisher in der Zahnmedizin gibt es das letztendlich auch noch gar nicht. Gut, wie hatten wir es dann technisch umgesetzt? Ich komme ja aus dem UKE. Das UKE ist so ein bisschen anders als die Uni Hamburg. Wir gehören zwar eigentlich dazu, aber sind auch besonders. Bei uns im UKE gibt es dieses Mephisto bzw. Moodle und wir hatten lange überlegt gehabt, dort sind unsere Studierenden drin, das kennen sie, da habe ich auch Zugriff darauf, da kann ich sozusagen relativ einfach damit arbeiten. Nehmen wir das. Ein Punkt war natürlich, wir haben das Geld von der Uni Hamburg bekommen, also nehmen wir auch die Infrastruktur. Und das zweite ist, dass mein Kollege, der sich so gut mit elektronischen Sachen auskennt, auch meinte, dass eben OLAD sozusagen das ist der Zukunft. Da wird viel passieren, da gibt es viele Entwicklungen, da kann man viel mehr einbauen als mit dem Moodle, was wir hatten. Und deswegen haben wir gesagt, okay, wir nehmen das. Hat dann am Schluss ein Problem gemacht. weil nicht alle Studierenden, obwohl die irgendwann mal bei Stina gewesen sein sollten, waren da drin. Viele mussten erst einen neuen Zugang beantragen, ich auch. Bei mir ging das innerhalb von 2 Stunden. Andere Kollegen hatten das 3-4 Tage Zeit gebraucht. War ein bisschen schwierig, ging am Schluss aber. Umsetzung alles in HTML. FLV-Videos, fragen Sie mich nicht genau, was das ist, aber das ist, glaube ich, das Ähnliche, was auch bei YouTube oder sowas ist. Und in Open-Source-Video-Player, mein Kollege ist, wie gesagt, jemand, der sich sehr gut auskennt, der meint, das darf alles nichts kosten, also mal das Beste. Das Problem, was wir hier hatten, ist, in der Oberfläche Bilder einzufügen, Text einzufügen, ging immer super. Ein Video einzufügen auch, bloß den Player dazu nicht. Man konnte immer nur entweder Video einfügen oder den Player einfügen. Und mit dieser Software war es dann eben möglich, sozusagen das als eine Datei einzufügen und dass man dann da draufklickt und das letztendlich auch ausführt. Wie man das macht, kann ich Ihnen leider nicht sagen, müssten Sie meinen Kollegen ansprechen, der hat das letztendlich durchgeführt. Sie hatten das angesprochen gehabt, wir hatten den Kurs natürlich auch evaluiert. Ich habe auch allen eine E-Mail geschrieben und erinnert, dass die bitte dieses schöne HTML-Formular ausfüllen. Ich war auch überzeugt, es selber ausgefüllt zu haben, weil das schadet ja nicht für die Bewertung letztendlich des Kurses, dachte ich. Aber am Schluss ist irgendwie nichts davon aufgetaucht, war nicht auffindbar und entweder alle hatten es nicht ausgefüllt oder es ist irgendwo in der Versenkung verschwunden. Wir können also nicht sozusagen von der offiziellen, von diesen 50-seitigen Fragebogen da oder die 50-Item-Fragebogen erzählen. Im UKE ist es aber so, dass alle unsere Lehrveranstaltungen, alles, was wir tun, wird evaluiert und wir werden daran bemessen, wie zufrieden Studierende sind. Ob wir eine gute Lehre machen, ist eigentlich nicht so wichtig. Da Hauptsache, die Studierenden sind zufrieden. Wir hatten das... Ist wirklich so. Wir hatten es deshalb so gemacht, zu gucken, was war im Jahr vorher. Normalerweise, also meine Aufgabe ist eigentlich Wissenschaftsdirektor in unserer Abteilung, hätte ich es natürlich so gemacht, randomisierte Studie, hätte die einen mit E-Learning gemacht, die anderen ohne E-Learning gemacht. Das ging nicht auf der einen Seite, weil wir diese Präsentation nur noch online vorrätig hatten, die anderen hätten quasi nichts mehr gesehen, das wäre schade. Und die tauschen sich natürlich aus und man kann niemandem verbieten, im Internet die Sachen anzugucken. Also ging sozusagen dieses Paralleldesign nicht. Also haben wir zurückgegriffen auf Vorjahresergebnisse. In der Regel ist es so, dass die Ergebnisse sich einigermaßen decken. Da ist eine gewisse Schwankung dabei über die Jahre. Aber wenn man den Kurs nicht verändert, bleibt das relativ gleich. Und in dem aktuellen Kurs waren eben 89 Studierende und von denen haben wir Evaluationsergebnisse bekommen. Da sind sehr, sehr viele verschiedene Fragen. Auch hatten sie genügend Zeit zum Üben? Das habe ich natürlich nicht ausgewertet, weil das nichts mit dem OLA zu tun hatte, beziehungsweise mit dem E-Learning. Aber 2 Sachen waren für mich interessant. Das waren einerseits die Lehrmaterialien. Ich denke, dass das E-Learning sozusagen als Lehrmaterial zählt. Und das andere, der Lerneffekt. Im UKE zählt es als positiv, wenn man 75% Zufriedenheit hat. 80% ist eigentlich so das, was man anstreben sollte. Wenn man darüber ist, wird der Kurs von keinem mehr angeguckt, ist alles super. Wenn man darunter ist mit Werten vielleicht von 34%, dann kommt der Dekan öfters mal vorbei. Und was wir halt wirklich geschafft haben, ist auf diese Bereiche von 86% Zufriedenheit zu bekommen, 83% Zufriedenheit. Wie wird das gemessen? Es ist eine 6-Punkt-Likert-Skala, 0 bis 2, also 0, 1, 2 ist sozusagen als nicht zufrieden und 3, 4, 5 wird dann als zufrieden gewertet. So funktioniert das letztendlich. Zusätzlich dazu hatten wir auch qualitative Bewertungen mit dabei gehabt, weil man da natürlich ein gutes Feedback hat, was kann man noch besser machen, wo lagen vielleicht die Probleme. Die Studierenden hatten sehr, sehr viel geschrieben, eigentlich in jedem Bogen waren mindestens 2, 3 Aspekte zu OLAT oder beziehungsweise zu dem Projekt dabei gewesen. Zu dem Projekt an sich, zu dem Inhalt, durchweg positiv, also gute Alternative zu Demonstrationen vor Ort und Zusatzwissen sehr hilfreich, auch für Klausurvorbereitung. Wir wussten natürlich, was in der Klausur kommt und hatten dementsprechend auch ein bisschen was vorgegeben. Es gab auch negative Aspekte, die waren aber primär technischer Natur. Also ich hatte am Anfang, ganz ehrlich gesagt, den Aufwand, den das ganze Projekt gemacht hatte, deutlich unterschätzt gehabt. Videos zu drehen mag noch gehen, Videos zu schneiden vielleicht auch noch, aber alle wurden nachvertont, also zu jedem Video, was man da drin sieht, muss noch Ton gemacht werden. Und wir hatten eigentlich eine Person, die vorher die ganzen Demonstrationen gesprochen hatte. Deswegen war geplant, dass das, was die erzählt, übernommen wird. Die ist leider dann kurzfristig verstorben, sodass wir dann das mal alles neu erstellen mussten. Und das waren dann die Arbeiten, die Kollegen dann in ihrer Freizeit abends machen mussten, nochmal alles durchkontrollieren, dass es auch mit dem Lehrkonzept übereinstimmt. Dann wurde noch jemand gesucht, der das einspricht. Wenn Sie also die Stimme da drinnen stört, das ist meine. Vielleicht hört man es auch so ein bisschen, ich komme aus Sachsen und wenn man dann die Stimme da so im Ton hört, dann klingt das auch nicht immer super. Ehe man dann quasi dieses richtig schöne Hochdeutsch hat, dass es eine richtige Sprecherstimme ist mit der richtigen Betonung, das waren viele Stunden Arbeit. Dann die Videos sinnvoll zusammenschneiden, sinnvoll in kleinen Aspekten da ins Netz reinstellen, war auch viel Arbeit. Und das Budget wurde am Schluss auch etwas gesprengt. Ich musste von einem anderen Projekt noch ein bisschen nachlegen, damit wir es überhaupt noch eine Zeit letztendlich geschafft haben. Manchmal war es wirklich so, dass die Studierenden das Video 2 Stunden vor der Zeit eigentlich reinbekommen hatten. Was wir aber noch gemacht hatten, war, einige hatten vorher schon gemerkt gehabt, ja, ich habe doch keinen Internetanschluss, ich weiß gar nicht, wie das machen soll. Wir haben ganz einfach in den Kurssaal dann 2 Rechner noch reingestellt mit Internetanschluss, haben das dort aufgemacht, sodass sie das dort drinnen auch gucken konnten, sodass letztendlich dann auch während des Kurses, weil der teilweise 8 Stunden ging, immer die Information zur Verfügung stand. Gut, wir können also zusammenfassen, dass wir ein pädagogisch hochwertiges digitales Lehrangebot geschaffen haben. Wir haben den modernsten Anforderungen gerecht geworden, ist meine Einschätzung. Und wir werden auch so den Anforderungen Richtung selbstgesteuertem Lernen und Lernzielkontrolle gerecht. Und wir denken, dass das eine optimale Ergänzung ist zu den bisher bestehenden Lehrveranstaltungen. Für die Studierenden bringt es sogar mehr Zeit, weil diese 2 Stunden am Anfang des Kurses wegfallen. Das können die zu Hause machen, sie haben mehr Zeit zum Üben, mehr Zeit zum Behandeln und zum Lernen und wahrscheinlich mehr bessere Zahnärzte zu werden. Ich danke Ihnen vielmals für die Aufmerksamkeit und wer möchte, kann sich das auch gerne mal dann angucken, wie das aussieht, aber muss man auch nicht.